Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück mit einem frisch gebügelten Hemd und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, trotz allem am Dienstag, dem 25. Juni 2024. Beim Staatsbesuch von Viktor Orban, des ungarischen Ministerpräsidenten in Deutschland, ist es zu einem tragischen Unglücksfall gekommen. Ein 61-jähriger Motorradpolizist des Begleittrosses, des Überwachungstrosses, ist zu Tode gekommen aufgrund eines Verkehrsunfalls. Eine 69-jährige Wagenlenkerin ist da irrtümlich auf die bereits abgesperrte Straße gekommen und kollidierte offensichtlich mit dem Motorradfahrer der Polizei. Ein fürchterlicher Unfall in Stuttgart in der Nähe des Fußballstadions. Eine sehr traurige Nachricht leider zu Beginn dieser Sendung. Dann gab es einen Militärangriff auf die Krim, auf den Flottenstützpunkt Sevastopol, und dort sind Geschosse aus mutmaßlich westlicher Bauart eingeschlagen, auch am Strand. Es sind 4 tote Zivilisten zu beklagen und über 150 Verletzte. Und das russische Außenministerium identifiziert als einen der Hauptschuldigen die Vereinigten Staaten von Amerika, denn es seien amerikanische Waffen und auch amerikanische Soldaten, Spezialisten an diesem Angriff beteiligt gewesen. Auch über die Waffenleitsysteme der amerikanischen Kriegsinfrastruktur sei dieser Angriff geführt worden. Und der Sprecher des Kreml, Peskov, hat da ausrichten lassen, dass dies Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen werde. Welche, das ließ er noch offen. In unseren Medien wird das Ganze natürlich wieder nach Kräften heruntergespielt, auch mit Worten versehen, die das Ganze ins Unernsthafte, ins Pathologische abschieben sollen. Der Kreml wüte und sei da außer sich, wird fast schon hämisch konstatiert. Ich bin sehr beunruhigt über diese Entwicklungen, denn sie zeigen, dass der Übermut, der Hochmut des Westens keine Grenzen kennt. Das geht im Grunde seit dem Sieg im Kalten Krieg nur so weiter. Damals hat es angefangen, diese Hybris, man glaubte als Sieger des Kalten Krieges, sich da über die da niederliegenden Russen in wirren, sozusagen verzettelten Russen dieser gestürzten Supermacht, man glaubte sich da einfach erhaben und sich nicht um die Interessen dieses Landes kümmern und scheren zu müssen, obwohl Russland, der Nachfolger der Sowjetunion, über das größte Atombombenreservoir der Welt verfügt. Und die Russen, man darf sich da einfach nicht in die Tasche lügen auf Seite des Westens. Die Russen haben versucht, auf dem diplomatischen Weg immer wieder die NATO, diese Ostexpansion, in die Schranken zu weisen. Man hat nicht einmal darauf gehört. Es gab auch keine Antworten. Und dieser Übermut, der Glaube, aus dem Sieg im Kalten Krieg sozusagen die europäische Sicherheitsarchitektur in Alleinregie bestimmen zu können, ohne die Russen auch nur an den Tisch zu nehmen, beziehungsweise ihre Interessen zu berücksichtigen, das rächt sich nun bitter in der Ukraine. Und es zeigt sich, dass diese arrogante Perspektive auf Seiten des Westens, ich muss das hier leider so deutlich sagen, dass diese arrogante Perspektive, eben diese Überheblichkeit, diese Herrenreitermentalität, dass die nun sich da einfach fortsetzt, auch in diesem Krieg. Man glaubt auch, alle russischen Drohungen immer in den Wind schlagen zu können. Ja, das sind leere Phrasen, das sind hohle Drohungen da des Kreml. Putin sei da in panischer Angst versetzt. Das ist dermaßen fahrlässig und verantwortungslos, meine Damen und Herren. Je mehr man die Russen piesackt, je mehr man sie in die Enge treibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Reservoir an Atombomben einsetzen werden. Übrigens hat auch ein Bericht der RAND Corporation, des Thinktanks, des einflussreichen außenpolitischen Thinktanks der Amerikaner, genau in diese Richtung argumentiert. Sie haben gesagt, je mehr die konventionellen Streitkräfte Russlands verbraucht sind, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf nukleare Kapazitäten zurückgreifen. Der Westen, so scheint es mir, jongliert damit unsere Staatenlenker, unsere Regierungen, denen ja die Fälle davonschwimmen, die pfeifen aus dem letzten Loch politisch, sie merken das. Und sie benutzen jetzt eben die Dämonisierung der Gegenseite, um hier noch einmal die Reihen zu schließen. Also Putin ist da gewissermaßen zum Wahlkampfthema und Programmersatz geworden. Und das macht die ganze Situation noch zusehends gefährlich, denn unsere Regierungen hängen in den Seilen. Sie sind also nicht selbstbewusst. Sie sind dadurch auch nicht in ihrem Urteilsvermögen ausgewogen, sondern sie packen sozusagen nach jedem propagandistischen Strohhalm, um sich da aus dem eigenen Sumpf wieder emporzuziehen. Und man sieht das jetzt, achten Sie sich einmal darauf, in den Zeitungen immer wieder wird diese Schreckensfolie Russland verwendet, Putin, sein Einfluss, und man müsse jetzt da die demokratischen Parteien gegen die Undemokraten. Die Undemokraten, das sind einfach die, die sich verständigen wollen, die eine Diplomatie wollen, die nicht einfach nur die Sprache der Waffen hier zur Anwendung bringen möchten. Das sind die Antidemokraten. Ein Aberwitz, diese Debatte im Grunde, aber unsere Medien beten sie mehr oder weniger eins zu eins nach. Null kritische Distanz da im Journalismus, oder sagen wir es vielleicht etwas ausgewogener, sehr wenig Widerstand ist da zu erkennen. Also eine hochexplosive Eskalationsdynamik setzt sich da fort. Angriffe auf die Krim, und wenn ich da lese, was auch in russischen Portalen verbreitet und gesagt wird, dann entnehmen wir da auch sehr ungute Signale aus Kiew. Da wird etwa ein Sprecher der Regierung, ein Regierungsberater zitiert, sein Name Michail Podolyak, der habe auf seinem Telegram-Kanal die auf der Krim getöteten und verletzten Zivilisten als zivile Besatzer bezeichnet, unterscheidet hier also nicht die Zivilbevölkerung von der militärischen Streitkräftegruppe. Ich zitiere, außerdem ist die Krim ein großes Militärlager und Depot mit Hunderten von direkten militärischen Zielen, die die Russen zynisch mit eigenen Zivilisten zu tarnen und zu decken versuchen. Diese selbst sind zivile Besatzer. Zitat Ende. Viktor Orban hat bei seinem Staatsbesuch in Deutschland gesagt, unter Kanzlerin Merkel hätte es diesen Krieg nicht gegeben, auch nicht unter Donald Trump. Das seien Politiker gewesen, die versucht hätten, diesen Krieg zu isolieren, nicht zu internationalisieren. Und das ist meines Erachtens die ganz große Gefahr, die man wahrzunehmen nicht bereit ist auf der westlichen Seite, diese Internationalisierung, die Vergrößerung des Konflikts, und immer noch ein Scheit drauflegen, noch eine Eskalationsstufe mehr, to boil the frog, den Frosch zu kochen, immer noch ein bisschen mehr Hitze zu schrauben, immer in der Erwartung, ja, die Russen machen sowieso nichts, Putin getraut sich nicht, der ist hoffnungslos isoliert. Das ist sehr, sehr gefährlich, meine Damen und Herren. Nicht, weil ich mit dem Schlimmsten zwangsläufig rechne. Ich rechne nicht mit dem Schlimmsten. Ich glaube nicht, dass die von mir hier skizzierten Schreckensszenarien tatsächlich Realität werden. Ich weigere mich, das anzunehmen. Aber wenn ich mir vor Augen führe, dass die Wahrscheinlichkeit da einfach wieder ein paar Promillpunkte oder vielleicht Prozentpunkte steigt, dann weiß ich, das sind Wahrscheinlichkeitsrisiken oder Risikowahrscheinlichkeiten, so muss ich es richtig ausdrücken, die man als verantwortungsvoller Politiker nicht in Kauf nehmen darf. Und das Schlimme, was das Ganze sozusagen zusammenfasst, ist letztlich die politische Nicht-Existenz Europas. Die Europäische Union existiert nicht mehr als eigenständiger, balancierender Faktor. Das ist eine reine Truppe von Erfüllungsgehilfen. Das sind willige Vollstrecker, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, willige Vollstrecker da der Außenpolitik Washingtons, und viel zu wenig Distanz auch da bei den Medien. Ich bringe Ihnen ein anderes Beispiel, wo Sie sozusagen merken, dass wir ja im Zeitalter der Denkgestörten wohnen. Ich habe diesen Begriff ich habe diesen Begriff ja kürzlich eingeführt. Die Denkgestörten, das sind die, die nicht mehr bereit oder in der Lage sind, größere Zusammenhänge zu erkennen. Und einer der ganz großen Zusammenhänge, den wir jetzt sehen, spielt sich ab, wird aber eben verkannt im Bereich der Migration. allen Kanälen, überall in den Medien lesen wir von Migrationsproblemen, lesen wir von der Notwendigkeit, die Migration zu beschränken, wir lesen von fürchterlichen migrationsgetriebenen Verbrechen, wir hören von Flüchtlingsströmen, 28 Millionen da in der Europäischen Union, es werden weltweit noch viel, viel mehr sein, aber die eigentliche Ursache des Großteils dieser Flüchtlingsströme wird in diesen amerikahörigen, amerikasüchtigen Partei- und Publizistikzentralen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Woher kommen denn all diese sogenannten Flüchtlinge und Migranten? Die kommen aus Nordafrika. Wer hat Nordafrika in ein brennendes Bordell verwandelt? Ja, das war die NATO mit der komplett missglückten Entmachtung von Potentaten, ja, die nicht sympathisch sind, die wir fürchterlich finden, aber die waren da im Sattel und haben einigermaßen für Ordnung gesorgt, realpolitisch, man hat die weggebombt, man hat die beseitigt, einen Gaddafi zum Beispiel, mit dem Resultat, dass die Migrationskrise gerade aus Nordafrika eine Schwemme auch von Kriminalität nach Europa gespült hat. Nehmen Sie die Afghanen, die in sehr viele Delikte, die jetzt die Schlagzeilen beherrschen, verwickelt sind. Die Afghanen, wieso sind die Afghanen auf der Flucht? Wer hat 20 Jahre lang in Afghanistan geherrscht, ohne zu herrschen, und musste dann über Nacht fliehen, Hals über Kopf, noch für Milliarden von US-Dollar Militärmaterial zurücklassend in den Händen der Taliban. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo dieses Taliban-Regime, das man durch einen Abzug, durch eine Flucht hier sozusagen wieder in den Sattel gehoben hat, dass ja jeder, der in Afghanistan das Land verlässt und sagt, ich komme wegen den Taliban, der bekommt hier Asyl. Also Sie sehen, in so vielen Konfliktherden sind die Amerikaner präsent, Syrien natürlich auch, da haben die Russen auch mitgewirkt, aber am Ursprung sehr, sehr vieler dieser Flüchtlingsdramen steht leider die amerikanische, man kann sich da anders sagen, die imperialistische amerikanische Politik. Darüber gibt es überhaupt keine öffentliche Debatte. Darüber auch, dass diese Migration, die ursprünglich von diesen amerikanischen Soldateska-Abenteuern verursacht worden ist, dass diese Migration in Europa zu einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft, zur Zunahme der Staatsverschuldung, generell zum Niedergang von Wirtschaft, Demokratie und Freiheit geführt hat, ganz abgesehen davon zum Verfall der Sicherheit. Also hier müsste viel kritischer über die amerikanische Politik diskutiert werden. Da hätten Sie laufend Gründe, die dafür sprechen, dass sich Europa wieder seiner Stärken, seiner Identität besinnt. Das heißt nicht auf Konfrontation, auf Kollisionskurs mit den Amerikanern. Die USA haben auch vieles richtig gemacht. Das muss man auch immer wieder in Erinnerung rufen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine Freiheitsrevolution durchgeführt, 1776, die prägend war und die auch sehr viel Positives bewirkt hat in der Weltgeschichte. Und das möchte ich hier überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber die Amerikaner sind eben alles andere als Heilige. Sie sind allzu oft leider Scheinheilige. Und da bräuchte es eben ein Gegengewicht aus Europa, aus diesem Leid- und Niederlagengeprüften Kontinent. Nichts davon ist zu sehen. Und das rächt sich jetzt natürlich auch in dieser ganzen Ukraine-Situation, in diesem Ukraine-Debakel, das sich auch geopolitisch zu einem Desaster, vor allem für Europa, entwickelt. Hier findet ja auch geradezu ein Krieg statt gegen die europäische, gegen die deutsche Wirtschaft, ja, gegen Europa insgesamt als ein Wettbewerbsgebiet der obersten Leistungs- und Stärkeklasse. Russland erklärt die USA zur Konfliktpartei. Das ist jetzt also ein hochoffizielles Statement, das zeigt, dass die Eskalation hier immer weitergeht. Diese Riesenraubtiere der Nuklearsupermächte, die kommen immer näher aufeinander zu und man will sich gar nicht ausmalen, was es bedeuten würde für die Welt, wenn es zu einer Direktkonfrontation käme. Und als Europäer dürfen wir nie vergessen, auch wir Schweizer hier hinter unseren sieben Bergen mit dem Alpenredwi, wir dürfen einfach nie vergessen, dass ein Zusammenprall dieser Godzillas, dieser Behemoths, dieser Leviathane oder genauer gesprochen des Leviathans, des Wassermonsters, sozusagen des Seeungeheuers der Seemacht der Vereinigten Staaten von Amerika und des Landungeheuers Russland, Behemoth, dass dieser Zusammenprall auf europäischem Territorium stattfinden würde. Völlig verrückt, dass man sich da einspannen lässt in diese Kollisionspolitik. Friedrich Merz hat den Verstand verloren, wirft Kemmerich, der Landesvorsitzende der FDP aus Thüringen, Thomas Kemmerich, dem CDU-Chef vor, er glaubt ihm nicht, dass er die Brandmauern aufrechterhält, nur also auch die Thüringer FDP auf Brandmauerkurs. Friedrich Merz im Sommerinterview im Sauerland, locker gekleidet mit einem beigen Anzug und einem hellblauen Hemd, hat da noch einmal die Wähler dazu aufgerufen, der CDU die Stimme zu geben und nicht dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der AfD. Beide Parteien seien für ihn nicht koalitionsfähig. Das verschließt sich da, das Verständnis einem Schweizer. Wir gehen davon aus, dass ja, wenn es zum Beispiel, wenn ich jetzt ein CDU-Vorsitzender wäre und es gäbe eine Rechtspartei von mir, da würde ich doch diese Rechtspartei gewissermaßen einspannen in meine Zwecke und würde sagen, ja, fallweise arbeite ich mit denen zusammen, aber wir haben auch einen Zivilisierungsauftrag. So einen arroganten Spruch können Sie ja machen als Parteiführer. Aber dass man die ausgrenzt, ausschließt, damit zwingt sich ja Merz geradezu dazu, den Kurs von Frau Merkel fortzuführen und das im Grunde zu verhindern, was er angetreten ist, zu erreichen. Also hier sind merkwürdige Mechaniken und Gesetze im Gang, für einen Schweizer nicht immer leicht zu durchschauen. Und dann diese Absurdität noch. Hat die Bundesrepublik nichts Gescheiteres zu tun, als auf Steuerzahlerkosten den Thüringer Oppositionspolitiker Björn Höcke pausenlos vor Gericht zu bringen, wegen eines Spruchs, von dem, da bin ich sicher, ein Großteil der deutschen Professoren der Geschichte, der Politologie bis vor einem halben Jahr nicht gewusst haben, dass das ein Nazispruch gewesen sein soll. Alles für da. Sie kennen diesen Spruch, darf man nicht mehr sagen, obwohl das ja eine Redewendung ist, die man ja im Sport, in der Wirtschaft, im Alltag, in der Politik sozusagen als Selbstverständlichkeit von sich zu geben bereit ist. Und jetzt wird da unterstellt, dem Geschichtslehrer Björn Höcke, dem früheren Geschichtslehrer, er habe das gewusst und er habe mit diesem Satz sozusagen, ja was denn eigentlich, was habe er denn eigentlich mit diesem Satz bezwecken wollen? Wollte er da sozusagen die längst zu Staub zerfallenen Leichen des Nationalsozialismus, der alten Führungsriege, hier wieder aus ihren Gräbern herausholen? Wollte er eine hitlersche Politik wieder inszenieren, des Massenmords und der internationalen Kriege? Ich meine, das sind doch komplett bescheuerte Resonanzräume, die da aufgezogen werden. Und auch der Staatsanwalt, der da mit spitzfindigsten Erläuterungen und Ausführungen dem Höcke nachzuweisen versucht, ja, wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht. Um Himmels Willen, muss mir ein Staatsanwalt erklären, wie ich zu reden habe in der Bundesrepublik. Das ist doch im Grunde auch ein Anschlag auf den Rechtsstaat, denn im Rechtsstaat gilt doch nach meinem Empfinden immer noch der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und da weder ein Staatsanwalt noch ein Richter ins Hirn des Angeklagten Höcke sehen kann. Das heißt, wir haben nie eine hundertprozentige Gewissheit, mit welcher Absicht, mit welchem Motiv, das hier natürlich ausschlaggebend ist, dieser Björn Höcke jenen Satz, den man angeblich nicht sagen darf, gesagt hat. Mit was für einer Anmaßung ist hier überhaupt ein Richterspruch verbunden? Wollen denn diese Richter und Staatsanwälte behaupten, sie hätten in die Synapsen da des Björn Höcke hineinspähen können? Meine Damen und Herren, also wenn es nicht so absurd wäre, dann wäre es ein Fall ganz klar für die Komödie. Eine Realsatire ist da, was abläuft. Aber dahinter steckt natürlich etwas Ernsthaftes. Der Staat möchte die Opposition ausschalten. Er möchte einfach Leuten, die nicht einverstanden sind, die prononciert dagegenhalten, die möchte er in eine kriminelle Ecke stellen. Er möchte sie kriminalisieren. Das ist im Grunde die Verrechtlichung, das ist sozusagen die Übertragung des politischen Kampfs weg aus der öffentlichen Arena in die Arena der Gerichtssäle. Das sind im Grunde die Instrumente auch totalitärer Staaten, die haben eben das vorgeführt, Schauprozesse, all diese Dinge fürchterlich. Ich sage nicht, dass man so weit ist in der Bundesrepublik, aber wehret den Anfängen, meine Damen und Herren, wehret den Anfängen. Das ist eine abschüssige Bahn. Die Demokratie wird andersweitig unterminiert, als Sie das in den Zeitungen zum Teil lesen. Die Demokratie ist ja in gewissen Ländern ja gar nicht mehr zu erkennen. Darum muss man immer sagen, es sei eine Demokratie, sonst würde es gar niemand mehr merken. Also wenn Sie journalistische Portale verbieten, wenn Sie Leute vor Gericht zerren, wenn Sie sagen, ich bringe jetzt ein ganz absurdes Beispiel. Heute gehe ich ins Bett, weil das auch einmal Hermann Göring oder irgendein Nazi-Verbrecher gesagt hat. Ja, dann sind Sie irgendwo am Ende der Fahnenstange angelangt. Ich weiß, als Schweizer habe ich hier leicht reden. Ich werde jetzt sicher auch Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, ja, Sie nehmen das zu leicht, Sie sehen da zu wenig die Vernetzungen und Verquickungen da im dunkelbraunen und im dunkelgrauen Bereich. Mag alles sein, meine Damen und Herren, aber ich gebe Ihnen hier einfach Rechenschaft über meine Empfindungen, wenn ich solche Berichte lese. Ja, da ist auch noch eine Handbewegung. Eine Handbewegung von Höcke offenbar das Thema. Mit der Handbewegung habe er andeuten wollen, dass noch etwas komme, sagte Höcke dann. Dass einige Zuschauer dann den Satz vervollständigen, sei für ihn nicht erwartbar gewesen. Mein Gott, wir reden jetzt über Handbewegungen, sagte er in der Gerichtsverhandlung. Ja, warum? Warum dieses Thema? Weil er eben in Gera gesagt hat, alles für, dann irgendwie so. Und dann haben eben ein paar das Wort gerufen, dass man dann nicht rufen darf. Und deswegen steht er jetzt vor Gericht, meine Damen und Herren. Also, ich glaube, die deutschen Gerichte hätten angesichts der Kriminalitätslage in der deutschen Öffentlichkeit, angesichts der Kalifatlage in deutschen Städten mehr zu tun, vielleicht in diesem Spektrum, als Leute da vor den Richter zu ziehen, die irgendwelche Aussagen, irgendwelche Sätze gesagt haben, die man angeblich nicht sagen darf. Stellungskrieg wie in der Ukraine, so würde die NATO überhaupt nicht kämpfen. Christian Badia, ein hochrangiger Bundeswehrgeneral und ranghöchster Mann aus Deutschland in der NATO, spricht da über den Krieg und auch über die Ukraine und sagt, ja, dieser Stellungskrieg da, wir würden es ganz anders machen. Hast ein bisschen ein Bluffer da, also so kommt mir das Interview rüber, auch wieder sehr mundvoll, wie das Ganze da kommentiert wird. Meines Erachtens fehlt da die Demut, fehlt die Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung. Wir reden von der Möglichkeit eines Atomkriegs auf europäischem Boden. Und da wollen wir nicht diese Westentaschen-Rambos, die da zu Handen der Medien sich aufplustern und aufspielen, ja, wenn wir denn da kommen, da würde es dann ganz anders abgehen. Also fast so etwas wie diese Spinnergeneräle da in dem großartigen Vietnamfilm Apocalypse Now. I love the smell of napalm in the morning. Robert Duvall als Colonel Kilgore. Kilgore, der Name sinnbildlich und auch lautmalerisch. Das ist sozusagen die Geländekammer, in die wir uns da allmählich hineinbewegen, zumindest nach meiner Beurteilung. Die SPD setzt den eigenen Kanzler unter Druck. An dieser Kritik kommt Scholz nicht einfach vorbei. Die Genossen fordern die Außerkraftsetzung der Schuldenbremse, um da verschiedene politische Projekte zu finanzieren. Auch wieder ein typisches Beispiel für die Denkgestörtheit unserer Zeit. Ja, Schuldenbremse außer Kraft setzen, das ist überhaupt kein Problem. Machen wir ein bisschen mehr Schulden. Schulden, meine Damen und Herren, sind die Steuern von morgen. Das sind die Lasten, die wir unseren Kindern und Kindeskindern aufbürden, der Wirtschaft. Irgendwer muss diese Rechnung mal bezahlen. There is no such thing as a free lunch, wie der großartige US-Präsident Ronald Reagan einmal gesagt hat. Aber die Genossen, sie tun so, als gäbe es da endlos Ozeane von Gratisbier und riesige Kühlschränke mit Gratis-Mittagessen. Ja, setzen wir einfach die Schuldenbremse außer Kraft. Was die Konsequenzen von dem sind, das wird überhaupt nicht bedacht. Und da sehen Sie die ganze, ja, letztlich Verantwortungslosigkeit von Politikern, die nicht bereit sind, eben in Zusammenhängen zu denken, die sozusagen die erstbeste aus dem Bauch heraus Lösung in Erwägung ziehen. Wir haben in der Weltwoche dazu eben das Adjektiv denkgestört in die Diskussion eingeführt. Der Fußballacker von Frankfurt gibt zu reden nach dem großartigen 1:1 der Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen Deutschland. Ich habe einige Zuschriften von Ihnen erhalten, die mich völlig korrekt und statistisch einwandfrei darüber aufgeklärt haben, dass Deutschland natürlich massiv mehr Ballbesitz hatte, viel häufiger torgefährlich vor Jan Sommer auftauchte. Es gab da verschiedene Chancen und so weiter. Selbstverständlich, aber Effizienz ist eben auch eine Champions-Qualität. Und die hat die Schweiz fraglos bewiesen gegen das natürlich auf dem Papier viel überlegenere und viel stärkere Deutschland. Diese Freude, die müsst ihr uns jetzt lassen. Was mich allerdings beschäftigt da an dieser Fußball-EM, also nicht, dass ich hier völlig banausenhaft mich jetzt da verplappere, nein, an dieser EM, was mich da jetzt in diesem Spiel vor allem bewegt hat, ist dieser Videoschiedsrichter, der ja mit dem Millimeter oder mit dem hundertsten Millimeter Maßstab das Offside misst. Und das ist für mich nicht mehr Fußball. Denn im Fußball gibt es einen Schiedsrichter, ein Urteilsvermögen, der die Situation surplus beurteilen können muss, inklusive Fehlentscheidung. Wenn Sie das in einem laufenden Spiel, wir sind nicht im Eishockey, wo es immer wieder Unterbrüche gibt, wo Sie auch einen Videokontrollschirm haben, aber im Fußball, wo das läuft, wo ein Fluss im Gang ist, wo eben die Urteilskraft des Schiedsrichters viel entscheidender und viel prägender für das Spiel ist und von bloßem Auge wären diese Offsides nicht zu erkennen gewesen, die man da am Sonntag in Anschlag brachte. Also das Schweizer Tor wäre sicherlich nicht aberkannt worden. Möglicherweise auch das Deutsche nicht mit diesem Foul, das dem vorangegangen ist. Dann hätten wir also sozusagen 2:2. Aber nehmen Sie einen Romelu Lukaku, den belgischen Superstürmer, der hat schon 3 Tore geschossen, die einfach aberkannt wurden auf dem Videoweg. Das ist eine fragwürdige Entwicklung, wenn hier sozusagen mit dem elektronischen Auge Big Brother is watching you ein Superschiedsrichter aufgezogen wird. Also ich sehne mich da etwas zurück nach den guten alten Zeiten auch von Fehlentscheid. Dann noch etwas, die ukrainische Mannschaft, die Fußballmannschaft, die da mitspielt. Warum sind eigentlich diese Fußballspieler nicht im Militärdienst? Ich weiß, das ist jetzt eine völlig ketzerische Bemerkung hier an dieser Stelle, aber da muss man sich schon einmal fragen, wieso kann eigentlich so eine Mannschaft im Krieg da mitmachen, wo doch der Präsident die ganze Zeit in der Weltgeschichte herum marschiert und sagt, wir brauchen mehr Hilfe, wir brauchen neuer Geld, wir brauchen dieses. Warum ist es überhaupt möglich, dass ukrainische Männer im wehrfähigen Alter Asyl erhalten? Aus der Ukraine. Ja, die Ukraine ist im Krieg, aber die jungen Männer, die müssen doch Krieg führen für ihr Land. Und man kann ja nicht sagen, die Ukraine ist ein Unrechtsstaat, wo man verfolgt wird. Also wenn das der Fall wäre, dann müsste man ja sofort jegliche Militärhilfe einstellen. Also Sie sehen, diese Fußball-EM produziert auch politische Dissonanzen, die bis in die Konflikt- und Minenfelder da der Geopolitik hineinspielen. Aber ich bin mir bewusst, mit solchen Bemerkungen mache ich mir natürlich da überhaupt keine Freude. Freude schon, aber keine Freunde. Das heißt, das gilt es in Kauf zu nehmen. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, was ist recht? Also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Ein berühmtes Zitat des deutschen Schriftstellers Theodor Storm. An das muss man sich halten. Meine Damen und Herren, etwas länger die Sendung heute, aber viele interessante Themen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen zur neuen Ausgabe von Weltwoche Daily. Machen Sie es gut.